Ich habe mal gelesen, dass die Wurzel der meisten Probleme eigentlich ein mangelnder Selbstwert ist. Und das lässt mich seitdem nicht los, denn obwohl es sicher Lebensbereiche gibt, in denen man gut aufgestellt ist, was den eigenen Selbstwert betrifft, gibt es andere, in denen das leider gar nicht so ist. Dafür haben wir das Webinar Superpower Selbstwert entwickelt, mit dem du lernen kannst, deinen Selbstwert gezielt zu stärken. Für alle weiteren Infos klick auf den Link in den Shownotes. Ein guter Selbstwert ist ein Top-Notstromaggregat, was dir vor allen Dingen in nicht so leichten Zeiten hilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Im Kern-Folge. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns ausführlich mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich dem Thema Trigger, beschäftigt. Und heute möchte ich noch einmal ein bisschen tiefer einsteigen und darüber sprechen, warum ich es für so wichtig erachte, dass man lernt zu erkennen, was genau einen eigentlich triggert, damit man daran vielleicht arbeiten kann, um die Bombe zu entschärfen. Also, was ganz häufig passiert, ist, dass etwas in uns berührt wird, was vielleicht unserem eigenen Selbstbild nicht so ganz entspricht. Also, weil wir gelernt haben, dass irgendwas an uns nicht erwünscht oder peinlich ist oder weil wir es als schwach oder falsch oder so ansehen. Deshalb haben wir es ganz weit weggeschoben in unserer Persönlichkeit. Und das kannst du dir vorstellen, es gibt so ein psychologisches Bild wie einen Wasserball, den du quasi mit sehr viel Aufwand unter Wasser hältst. Und in dem Moment, wo dich jemand mit irgendwas anspricht oder wo es einen Reiz von außen gibt, der genau darauf abzielt, verlierst du vielleicht deine Konzentration und der Ball schnellt dir quasi ins Gesicht. Und so ein bisschen so ist das mit Triggern. Also wenn irgendwas ausgelöst wird von dem, was du vielleicht in dir selbst ablehnst oder verdrängst oder auch einfach übersiehst, dann ist eben dein Schatten getriggert, also das, was in der Persönlichkeit so ganz weit weggelegt wurde. Und dann wird so eine schnelle Kette an Reaktionen ausgelöst, die du nicht richtig steuern kannst. Und dann bist du quasi überhaupt nicht mehr im Driver's Seat, sondern wirst von deinem Leben agiert quasi. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz schön, da einmal hinzugucken. Wie kommt denn das eigentlich, dass wir Anteile von uns selbst verdrängen? Das liegt meist auch in der Kindheit begründet, nämlich da, wo wir uns dem anpassen, was wir glauben, was in den Systemen, in denen wir aufwachsen, also im Familiensystem oder in der Schule oder so, erlaubt ist. Also wir entwickeln quasi ein Selbstbild, was diese Bindung zu unseren wichtigen Bezugspersonen sichert. Und alles, was die Bindung gefährden könnte, das spalten wir quasi ab. Ja, das setzt sich dann auch in Peergroups und sogar im Beruf noch fort. Und diese Verdrängung, die geschieht überhaupt nicht bewusst oder willentlich, sondern es ist eine Art von Schutzmechanismus. Das heißt, dass du das gar nicht mitkriegst, dass du es gemacht hast und deshalb hast du auch keinen bewussten Zugang auf das, was deine innere Bombe quasi explodieren lässt. Und warum dich damit zu beschäftigen, meines Erachtens so toll ist, ist, weil das, was verdrängt wird, natürlich nicht weggeht, ne, sondern das sucht sich irgendeinen anderen Ausdruck. Also das wird irgendwie immer deutlich im Leben, in Beziehungen durch vielleicht Streit oder Projektion, in Träumen, in psychosomatischen Beschwerden wie irgendwie Kopfschmerzen, Verspannung und so weiter oder halt auch eben in diesen Triggern. Und zum Beispiel kannst du dir vorstellen, dass ein Kind, was vielleicht früh lernt, dass es nicht laut oder nicht bockig oder nicht widerspenstig oder so sein darf, hat quasi abgespeichert, okay, Wut wird im Elternhaus als in irgendeiner Form unanständig oder respektlos bewertet und deshalb unterdrückt das Kind ab da jeden Impuls des Wütendseins, des Grolls, des Zorns, des Genervtseins, um eben die Zuwendung und Sicherheit der Bezugspersonen nicht zu gefährden. Und dann später als erwachsene Person wird dieser Mensch vielleicht ganz schnell verspannt oder hat auch Migräne oder chronische Rückenschmerzen oder so, vielleicht auch Magenprobleme und zwar besonders in Situationen, in denen sich die Person ungerecht behandelt fühlt oder in denen es irgendwie für sie eine Grenzverletzung gibt oder so. Also irgendwas passiert, was ihr zu nahe kommt oder was nicht nach ihren Regeln spielt, aber sie erlaubt sich ja nicht, diese Wut auszudrücken und diese unterdrückte Wut lebt dann im Körper weiter. Und warum kann das dann triggern? Jetzt stell dir mal vor, dass diese Fähigkeit, Grenzen zu setzen oder wütend zu sein, Wut ist ja immer eine Grenzaktualisierungsemotion, die wurde nicht ausgebildet. Das heißt, das Kind oder die erwachsene Person dann auch immer noch hat gelernt, irgendwie lieb sein zu müssen. Also es gibt vielleicht so einen inneren Antreiber von sei gefällig, ne, mach keine Schere rein, sei weder klar noch irgendwie in irgendeiner Form selbstbestimmt wütend, weil das quasi wie so eine Überreaktion gilt, dann ist es aber so, dass du vielleicht dich über Verhalten aufregst, dass andere Leute zeigen, was du dir nicht erlaubst. Also wenn dann zum Beispiel jemand ganz klar äußert, dass er mit etwas nicht einverstanden ist oder dass er das nicht will oder so, dann reagierst du vielleicht emotional ein bisschen überzogen darauf und hast so das Gefühl, boah, was nimmt diese Person sich raus? Ja, eine Unverschämtheit. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass dieses Aufregen im Außen dir zeigt, was du im Innen noch integrieren und entwickeln möchtest. Also alles, was quasi abgespalten ist, möchte wieder in die eigene Persönlichkeit integriert werden, damit du dir auch dieses Verhalten von zum Beispiel wütend zu sein, dich abzugrenzen, vielleicht auch eine gewisse Dominanz an den Tag zu legen, damit du dir das jetzt wieder erlauben kannst. Ne? Warum ist das so toll, sich damit zu beschäftigen, diese Anteile, die wir verdrängt haben, zu integrieren? Weil es total klar ist, dass du wahrscheinlich immer wieder in ähnliche Beziehungsmuster oder Missverständnisse gerätst, in denen du dich genau über diese Themen aufregst, weil unser Inneres ja nach Heilung und Wachstum strebt. Das heißt, wir werden uns automatisch auch Begebenheiten suchen, in denen wir genug Gelegenheit haben, uns über das aufzuregen, was wir eigentlich im Inneren heilen und entwickeln möchten. Vielleicht liegt es auch bei dir so gelagert, dass du dann neidisch bist auf Menschen, die genau diese Eigenschaften haben, die du dir nicht erlaubst, oder dass du wiederkehrend davon träumst, wie du mal so richtig auf den Tisch haust und irgendwie im Meeting mal ganz überraschend alle in ihre Schranken weist. Diese Arbeit, sich damit zu beschäftigen, und Arbeit klingt immer so negativ, ich finde es einfach ein totales Geschenk, sich innerlich damit auseinanderzusetzen, was einen an einem selbst vielleicht beschämt oder traurig oder wütend macht. Diese inneren Schattenanteile sind ja nicht nur Eigenschaften, die wir irgendwie als negativ erachten, das sind auch Sachen, die wir vielleicht uns selbst nicht mehr erlauben und in der Kindheit aber gut fanden, wie zum Beispiel total spielerisch oder kreativ zu sein oder so. Ich habe ganz häufig Menschen in der Beratung, die emotional reagieren auf andere, die sich Freiheiten nehmen, die im Bereich der kreativen Lebensgestaltung, der unkonventionellen Lebensgestaltung liegen, die vielleicht spontan reisen oder gar nicht unbedingt immer alles nach Plan machen oder so. Und das zeigt ja nicht, dass es eine Eigenschaft im Innen ist, die als unangenehm oder negativ bewertet wird, sondern die vielleicht im Lebenskonzept auch durch Sozialisation bedingt keinen Platz mehr hatte und die aber eigentlich mit einer großen inneren Sehnsucht versehen ist, diesen Anteil auch auszuleben. Also das kann zum Beispiel auch eine Sehnsucht danach sein, versorgt zu werden oder dass sich jemand um einen kümmert oder dass man vielleicht auch einen langsameren Lebensstil pflegt, wie gesagt, einen kreativeren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Sich damit also auseinanderzusetzen ist jetzt keine psychologische Pflichtübung oder so, aber für mich ein Weg, und das erlebe ich tagtäglich mit KlientInnen, mehr innere Freiheit zu erleben. Automatisch werden Beziehungen viel lebendiger, wenn man eben nicht mehr diese ganzen Trigger hat, wenn man sie entschärfen konnte, weil man diese Anteile in sich selbst zum Leben erweckt hat. Und wenn man das gemacht hat, hat man natürlich eine viel größere Selbstwirksamkeit. Also auch dieses Gefühl, dass man Einfluss auf seine Lebensumstände nehmen kann, wird viel größer. Man wird viel klarer in der Kommunikation und ist insgesamt einfach eine authentischere Persönlichkeit, weil man, und das ist der entscheidende Aspekt daran, viel weniger gegen sich selbst kämpfen muss. Und deshalb gehe ich jetzt noch einmal auf diese vier Dimensionen dieses inneren Schattenanteils ein. Es gibt nämlich einmal die Dimension der Ablehnung. Also ich bin so, aber ich will so nicht sein. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass eine Coachin einen ganz ausgeprägten Führungsimpuls hat zum Beispiel. Es gibt ja häufiger mal Leute, die erst in einer Führungsposition gearbeitet haben, diesen Impuls ausleben konnten und dann vielleicht Coach geworden sind. Und eigentlich übernehmen sie halt in der Rolle dann auch gerne noch die Kontrolle. Gleichzeitig wollen sie aber nicht als dominant oder übergriffig gelten. Und deshalb sind sie dann besonders versucht, irgendwie weich und diplomatisch oder ausgleichend zu wirken. Aber diese innere Autorität, die macht sich natürlich trotzdem irgendwie bemerkbar und die will ja eigentlich auch ausgelebt werden. Und dann wäre so ein typischer Trigger, dass man sich über eine andere Kollegin im Team ganz offensichtlich aufregt, weil die angeblich zu offensiv das Wort ergreift oder das Gespräch steuert oder Entscheidungen irgendwie zu bestimmt und zu klar trifft. Und dieser innere Unmut, den die Coachin dann empfindet, diese Abwertung, die sie ausspricht oder die Gereiztheit, die ist eigentlich eben nur ein Hinweis auf den verdrängten inneren Machtanteil, den sie eigentlich nicht leben möchte in ihrer Rolle, den sie in Wahrheit aber selbst verkörpert. Also diese innere Ablehnung von ich bin so, aber ich will nicht so sein, die macht natürlich sehr deutlich, dass es darum geht, diese inneren Konflikte auflösen zu müssen. Also jemand zeigt die Qualitäten offen, die du in dir quasi zurückhältst und was dann passieren kann, ist eben ja so eine Gereiztheit oder so eine moralische Abwertung oder Überlegenheit oder so. Der zweite Teil der Schattenarbeit bezieht sich auf eine unentdeckte Sehnsucht. Also eigentlich sowas wie, ich wäre gern so, aber ich traue es mir selbst nicht zu. Also das geht dann vielleicht eher in Richtung Neid oder Unsicherheit. Vielleicht reagiert man auch mit Rückzug oder eben auch erneut mit Abwertung. Also sagen wir mal, eine Akademikerin hat ein riesen Fachwissen, also wirklich beeindruckend tiefgründig und ist aber in Gruppen immer ganz schön zurückhaltend. Und bewundert dann vielleicht einen Kollegen, der sich traut, in Präsentationen vielleicht offen über die eigenen Erfolge zu sprechen oder auch mal eine Meinung zu äußern, die vielleicht kontrovers ist oder sogar mal so ein bisschen, keine Ahnung, charmant zu sein oder zu flirten, eigene Ideen einzubringen, die er selbst irgendwie austestet und sich darüber selbst noch gar nicht so sicher ist. Und sie hält sich aber aus Angst vor Ablehnung total zurück, ne? Und dann wäre es vielleicht so, dass der Vortragende öffentlich gelobt wird und die Akademikerin mit dem tollen Fachwissen vielleicht mit Neid reagiert oder innerlich so denkt, ach na toll, wieder so ein Selbstdarsteller, war ja klar, ne? Irgendwie Männer werden bevorzugt oder so. Dann kommen so ganz blöde, üble innere Überzeugungen, die das irgendwie rechtfertigen sollen. Und ihr Trigger ist dann halt vielleicht die Sichtbarkeit. Also dieser Trigger ist ein Ausdruck davon, dass sie eine unterdrückte Sehnsucht hat, vielleicht selbst ein bisschen lebendiger nach außen zu gehen, ein bisschen Forscher vielleicht auch in der Selbstpräsentation oder im Selbstmarketing zu werden. Die dritte Kategorie ist die des Verlustes. Also ich war mal so, aber ich durfte nicht so bleiben. Das finde ich eine besonders berührende Kategorie von Schatten, weil es da darum geht, dass man vielleicht irritiert ist oder innerlich erstarrt oder auch so eine Ablehnung äußert oder sich selbst irgendwie einsam und traurig fühlt, weil ganz unbewusst das Innere schon merkt, hey, ich habe hier was von mir selbst zurückgelassen, ja. Und das erlebe ich zum Beispiel ganz häufig in den Workshops auch, wenn Menschen aufgrund ihrer Sozialisation eine ganz bestimmte Karriere eingeschlagen haben und dadurch ganz viele Anteile von sich zurückgelassen haben, die in der Kindheit sie ausgezeichnet haben oder ihnen total wichtig war. Ja? Sagen wir mal, eine Frau war als Kind irgendwie total lebendig, kreativ, ganz verspielt, irgendwie so ein bisschen naiv, aber eben auch dementsprechend neugierig und hat so mit ganz viel Freude auf das Leben geschaut und wurde dann aber vielleicht irgendwie in der Schule oder auch in ihrer Familie oder so als kleine Träumerin. Ich hatte mal so eine Klientin, die sagte, bei ihr wurde immer gesagt, sie sei das Träumerli. Also als Träumerli kritisiert. Und das war deshalb irgendwie nicht besonders anerkannt, weil Werte wie Disziplin oder Leistung, Durchhaltevermögen und Ernsthaftigkeit irgendwie das oberste Gebot waren. Und weil sie sich dem angepasst hat, ist sie heute eben eine total strukturierte, super erfolgreiche Projektleiterin. Also die kann das auch total gut. In dieser kompensatorischen Leistung hat sie viele Methodenkenntnisse ausgebildet und lässt jetzt aber eben keinen Raum mehr für Spontanität. Ne? Und jetzt stell dir vor, kommt ein neuer Kollege und der bringt irgendwie wilde, neue, bunte Ideen ein, weicht mal vom Plan ab, lacht total viel, improvisiert, trifft sich mit dem Team abends auch mal auf ein Bierchen und da werden irgendwie so informell auch ein paar Informationen ausgetauscht. Der arbeitet vielleicht mit vielen Visualisierungen und macht einfach irgendwie so eine richtige Gaudi da in den Meetings. Dann fühlt sie sich vielleicht innerlich irritiert und entwertet damit eventuell ihren eigenen Arbeitsstil auch, weil im Inneren nun dieser Kampf losgeht von, hey, die alten Anteile wollen eigentlich auch gelebt werden, aber man will ja auch die eigene Identität der letzten 15 Jahre nicht in Frage stellen und deshalb wertet sie dann vielleicht den Kollegen als unprofessionell oder inkompetent oder kindisch oder so ab. Und eigentlich geht's aber darum, dass sie ihren abgeschnittenen, kreativen, spielerischen, so ganz im besten Sinne kindlichen Anteil, den sie einmal verkörperte, auch wieder integrieren darf. Also sich vielleicht auch damit zu beschäftigen, wie sie selbst ein bisschen unkonventioneller sein kann, ein bisschen mehr Ideenreichtum in ihre Arbeitsweise und ins Team einzubringen. Und die eine andere Kategorie ist zum Beispiel noch wirklich richtig eine Neid-Kategorie. Also ich verurteile im Außen, was ich selbst nie sein durfte. Das hängt jetzt ganz eng mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Aber hier geht es vor allen Dingen darum, nochmal ein anderes Thema, nämlich das Thema der Selbstfürsorge, der liebevollen Beziehung zu sich selbst in den Vordergrund zu stellen, weil ich ganz häufig Menschen erlebe, die so ein starkes Pflichtgefühl haben und gelernt haben, immer zu funktionieren, weil sie vielleicht mit Selbstfürsorge sowas wie Egoismus oder zu viel irgendwie Selbstdarstellung oder so verbunden haben und deshalb sich überhaupt nicht mehr Pausen, Rückzug oder Hilfe anzunehmen gönnen, weil sie immer denken, dass das was mit Schwäche zu tun hat. Und dann ist das natürlich gerade im Führungskontext häufig recht schwer oder auch wenn man sich mit anderen Eltern vergleicht oder so, ne? Also überall da, wo das Innere dann sowas sagt wie, oh, man kann sich aber auch anstellen oder das jetzt aber auch übertrieben oder meine Güte, diese Generation, die sich immer nur um sich selbst dreht oder so. Das sind so typische Aussagen von Menschen, die vielleicht Selbstfürsorge als Trigger haben, weil sie ein Symbol für das darstellt, was sie sich in sich selbst nicht erlauben. Also auch mal sich zurückzuziehen oder klare Grenzen zu setzen oder Nein zu sagen oder so. Also wenn man das jetzt für sich selbst mal analysiert hat und merkt, okay, wo rege ich mich eigentlich besonders auf? Wo urteile ich extrem hart über andere? Welche Eigenschaften lehne ich ab? Was bewundere ich im Stillen? Oder auch, wofür schäme ich mich eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich mit mir in den eigenen Dialog einsteige? Dann sich im zweiten Schritt zu fragen, okay, und wenn ich das jetzt als positive Eigenschaft, also meistens ist es ja so, dass man sich vor allen Dingen über die Leute aufregt, die diese Eigenschaft dann im Extrem oder im Negativ ausleben. Aber wenn ich mal jetzt nicht die Dominanz der Kollegin abwerte, sondern wenn ich mich mal frage, hey, wie steht's denn eigentlich um meine eigene innere Autorität? Wie steht's denn um meine Fähigkeit, mich zu behaupten? Oder wenn ich nicht lästere über die Selbstfürsorge und den Wunsch nach Sabbatical von einer neuen Generation, sondern wenn ich mich innerlich vielleicht mal frage, hey, wo brauche ich vielleicht mal eine Pause oder wo wäre es gut für mich mal drauf zu achten, ein bisschen ruhiger zu machen und meine eigenen Batterien wieder aufzuladen, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich das als Anzeichen sehe und in mir selbst eine Strategie überlege, wie ich dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht stillen kann, wie ich diesen inneren Anteil integrieren kann, in mein Leben bringen kann, dann habe ich eben die Möglichkeit, ein sehr viel ausgeglicheneres Leben zu führen, sehr viel emotional stabiler zu werden und nicht unbedingt abhängig zu sein von diesen vollkommen unkontrollierbaren Einbrüchen meines eigenen Selbstwertgefühls, wenn von außen gefühlt jemand die Lunte, die recht kurz ist, zündet. Ich hoffe, dir damit ein paar Anregungen gegeben zu haben, wie du das nächste Aufregen über andere oder das nächste Neidgefühl, die nächste innere Trauer oder das Zurückgezogensein vielleicht ein bisschen anders interpretieren kannst, um für dich einen Weg zu finden, ein bisschen holistischeres inneres Leben zu führen.